Wir befinden uns in der Zeit der Predigtreihe. Das Thema Offenbarung des Johannes bewegt uns. In den nächsten Wochen werden der Texte aus der Johannes-Offenbarung ausgelegt bekommen. Ich lege heute Offenbarung 4 und 5 aus und lese ab Offenbarung 4, Kapitel 4, Vers 8. Johannes sieht in den Himmel. Und eine jede der vier Gestalten hatte 6 Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist der Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben, innen und außen versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel aufzubrechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Liebe Gemeinde, wir befinden uns ja noch so in den ersten Tagen des Jahres. Und am Anfang dieses Jahres bin ich auf einer christlichen Konferenz gewesen, aus einer Konferenz von Christen, Katholiken, Landeskirchler und Freikirchler, die 4 Tage miteinander in Augsburg verbracht haben. Und das waren 4 Tage, gefüllt von Predigten, von ganz viel Musik und Lobpreis und von Berichten von Leuten, was Jesus in ihrem Leben getan hat, was er verändert hat, wo sie zum Glauben gekommen sind, wie dann das Leben neu und ganz anders weitergegangen ist. Und dazu waren wir mehr als 10.000 Leute auf einem Haufen. 4 Tage voller Anbetung. Warum erzähle ich das? Ich bin gefüllt von diesen Tagen mit meiner Familie nach Hause gefahren, und ich liebe das, wenn man morgen aufsteht und man hat noch Lieder im Ohr, die einem nachklingen, sodass das Innere weiter singt. Das ist so wie ein Ohrwurm, plus Ohrwurm kann ja auch was Schlechtes sein, dass man so ein nerviges Lied auf dem Ohr hat. Sondern das war eher so wie Gesang, der weiter klingt in einem, Lieder, die weiter singen, und es tut der Seele gut. Und es wird so der Blick auf Jesus ausgerichtet. Und es führt zu dem Thema, über das ich mit euch heute Morgen reden will, nämlich über das Thema Anbetung. Anbetung ist ein Wort, was wir Christen benutzen und wo ich denke, wir manchmal mehr oder weniger wissen, was wir damit meinen, oder vielleicht auch sagen, das bedeutet für uns Unterschiedliches. Ich habe einen Teil aus Offenbarung 4 und 5 gelesen, und da geht es eigentlich nur um Anbetung. In diesen beiden Kapiteln kommen auch 4 Lieder vor, die im Himmel gesungen werden. Natürlich ohne Noten, aber mit Text immerhin. Das ist uns gegeben. Und ich will mit euch heute Morgen entpacken, warum Anbetung wichtig ist. Dazu 3 Gedanken vertiefen. Das erste, die Notwendigkeit der Anbetung, das zweite den Weg zur Anbetung hin aufzeigen und zum dritten dann Schwerpunkt, Mittelpunkt der Anbetung und was das für praktische Konsequenzen für unser Leben hat. Die Notwendigkeit von Anbetung. Ich habe ja schon von der Mehrkonferenz in Augsburg erzählt, von Gesang und Musik. Wir haben dort stundenlang am Tag gesungen. Das war wie so ein großer Chor. Es gab auch eine Saalwette. Die wollten Wetten, das nochmal aufleben lassen, wo es spontan sich 750 Chorsänger bitte finden sollten. Nee, 250 sollten sich finden. Es haben 750 gesungen, die dann auch noch zweistimmig gesungen haben. Was in kürzester Zeit alles möglich ist. Unglaublich. Und ich bin mir nicht sicher, ob ihr alle hier sitzt heute Morgen und sagt, naja, das bräuchte ich auch. So würde ich mein Jahr gerne beginnen. Das hat damit zu tun, dass wir vielleicht unterschiedliche Arten von Musik mögen. Unterschiedliche Art von Atmosphäre, wo wir sagen, das ist für mich Anbetung. Das ist vielleicht nicht meins, wo du warst. Aber es geht mir weder um eine Art von Musik, noch weniger um eine Veranstaltung, sondern Anbetung ist, wozu jeder Mensch im Tiefsten gemacht ist. Weil wir als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Gottes Idee war es, dass er sich ein Gegenüber schafft. Also jemand gegenüber zu ihm. So sind wir gemacht. Und unsere Zeit, unsere Gesellschaft, die hat ja überhaupt unsere Kultur ein Problem damit, dass es einen Gott gibt oder geben könnte. Wir lehnen in großen Teilen ab, dass es sowas wie eine unsichtbare Welt gibt und leben dann auch dementsprechend. Leben sehr von dem, was bringt denn einen Nutzen, sehr von funktionalen Gedanken sind wir abhängig. Und es gibt Leute, die sagen, ich glaube nur das, was ich sehe, mehr ist nicht. Johannes nimmt uns mit hinein in etwas, dass es eine unsichtbare Welt gibt, dass es eine geistliche Realität gibt, die ganz wichtig ist für unser Leben. Und die Bibel beschreibt immer wieder Augenblicke, wo dem Himmel so eine Decke weggezogen wird. Und einigen Propheten oder Aposteln wird die Gelegenheit gegeben, den Himmel zu sehen. Der Prophet Jesaja zum Beispiel, der darf in den Thronsaal Gottes schauen und sehen, wie dort Engel singen. Und Johannes genauso, das habe ich gerade vorgelesen. Und das hat damit zu tun, dass jeder Mensch, egal ob der religiös ist oder nicht, etwas anbetet. Wir nennen das vielleicht anders. Wir sagen dann vielleicht, uns ist etwas besonders wichtig, wofür wir leben. Das ist auch eine Art von Anbetung. Ich will dir ein Beispiel davon erzählen, wie ich das gelebt habe, damit es etwas praktischer wird. Ich bin von klein auf mit Fußball aufgewachsen. Und ich würde behaupten, dass für mich gab es im Leben nichts anderes oder Wichtigeres als Fußball. Also so ein paar andere Dinge, dass man mal essen muss, das ist schon noch klar. Aber ich habe ganz besonders viel Zeit im Fußballverein verbracht, einfach weil man ja zum Training hingeht und das regelmäßig macht. Und dann bin ich da auch ganz treu hingegangen. Als ich ein bisschen älter war, habe ich dann auch selber eine Jugendmannschaft trainiert. Und alles, was meine Woche ausgemacht hat, war Fußball. Auch unsere ganze Familie. Meine ganzen Gedanken kreisen um Fußball, um meinen Lieblingsverein. Und ich habe mir natürlich auch Fußballspiele angeschaut. Also entweder im Ort, aber natürlich auch im Fernsehen. Danach meine Woche getaktet und geplant. Ich habe Geld für Trikots von meiner Lieblingsmannschaft ausgegeben. Und das ganze Thema, das hat mich auch emotional gepackt. Wenn die Lieblingsmannschaft nicht gewonnen hat, dann waren die ersten 2-3 Tage der Woche mindestens schwierig. Oder auch wenn wir verloren haben als Team, dann ging die Woche schlecht los. Da konnte der Schule sein, was wollte. Fußball als Anbetung. Warum? Ich weiß, was das ist. Anbetung ist nämlich das, wofür du deine ganze Zeit und Kraft, deine Gedanken einsetzt. Und besonders merkst du das dann, wenn dich eine Sache emotional mitnimmt und packt. Und wenn sich deine Gedanken nur darum kreisen, um dieses eine Thema. Nur um mich nicht falsch zu verstehen, ich will dir jetzt nicht deine Hobbys ausreden. Hobbys sind was Gutes und eine nette Freizeitbeschäftigung. Und du darfst gern Leidenschaft für Sachen entwickeln. Aber die Frage ist schon, was ist dir das Wichtigste im Leben? Und dafür wirst du Zeit, Kraft und Gedanken einsetzen. Für Fußball kannst du natürlich auch andere Beispiele einsetzen. in unserer Zeit kannst du als Thema das Thema Sexualität sehr schön einsetzen. Nämlich du den Leuten sagst, pass mal auf, von der Bibel her ist so und so Sexualität gedacht, kommen die Leute und sagen, bleib mir bloß weg damit. Das ist mir ganz wichtig, da darfst du mir nicht reinreden. Und du wirst immer merken, wenn Leuten etwas ganz besonders wichtig ist, wollen die nicht, dass du denen reinredest. Etwas, was dir besonders wichtig ist, was du anbetest, wirst du auch merken, wenn dir etwas weggenommen wird, was das dann mit dir macht. Wenn du etwas verlierst, was dir ganz wichtig und bedeutsam ist. Ich will aufzeigen zum Zweiten einen Weg hin zur Anbetung. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, die erzählt wird, als Jesus in der Wüste ist, wird er vom Satan versucht. Mehrmals. Und diese ganze Versuchungsgeschichte gipfelt in einer Frage. In der Frage, wen will ich anbeten? Und Jesus zitiert die Schrift und sagt, du sollst Gott, den Herrn, allein anbeten. Ein Satz, damit ist alles geklärt. Das geht vom Neuen bis ins Alte Testament durch. Das ist unser Auftrag. So sind wir gemacht. Aber es braucht einen Weg dazu aufzuzeigen, wie geht denn das, Gott allein anzubeten? Denn die Frage ist, wie komme ich denn dahin, dass Gott das Kostbarste für mich im Leben ist? Dass Gott mir wichtiger ist als alles andere und du von Herzen in so ein Lied einstimmen kannst, Gott, du bist der Wahre, du bist der Schöne, du bist würdig, dich bete ich an und niemand und nichts sonst in dieser Welt. Und das ist ein Weg, den unser Verstand gehen muss, unser Kopf, unsere Gefühle, unser ganzes Leben. Und es beginnt damit, dass du sagst, in dieser Welt, in dieser Realität gibt es mehr, als ich sehen kann. Es gibt einen unsichtbaren Gott. Und wenn du den nicht kennst, verpasst du das Entscheidende in deinem Leben. Der Hauptprediger der Mehrkonferenz, Johannes Hartl, hat es mal auf den Satz gebracht, Realität ist die Wand, gegen die du läufst, wenn du einer Illusion gefolgt bist. Realität ist die Wand, gegen die du läufst, wenn du einer Illusion gefolgt bist. In unserem Leben ist es manchmal hilfreich, wenn wir so gegen Wände laufen. Wenn wir dachten, eigentlich sieht die Welt so aus, man hat die sich irgendwie zurechtgebaut und dann kommen irgendwie Widerstände. Und manchmal knallt man auch dagegen. Das kann mal eine persönliche tiefe Krise sein oder plötzlich Fragen, die man sich stellt. Und Johannes hilft uns mit dem, was er sieht, als er in den Himmel blickt, zu sagen, das ist die Realität, so sieht es aus. Es gibt diese unsichtbare Welt und er versucht mit seinen Worten die Schönheit Gottes auszudrücken. Er nimmt schöne, herrliche Steine als Vergleiche. Sarder, Jasper, wie ein Smaragd. Du siehst aus wie bei einem schönen Regenbogen. Gott ist die absolute Schönheit. Und er ringt richtig um Worte, wie er diese Schönheit beschreiben soll. Und weil Gott aber schön ist, ist er auch kostbar und heilig. Ich weiß nicht, wie es dir mit Schönheit, also mit Kunst und Kunstwerken so geht. Ob du ein Museumsbesucher bist oder dich eher davon fernhältst, dir manche verdrehen schon die Augen. Es gibt eben Menschen, denen liegt das anderen eher nicht. Aber ich glaube, wir Menschen können uns darauf einigen, zumindest bei einigen Kunstwerken und Bauwerken, die sind schön. Auch wenn wir sonst vielleicht bei vielen Sachen unterschiedliche Geschmäcker haben. Ich erinnere mich an einen Besuch im Louvre. Ich hatte die Gelegenheit, mal in Paris zu sein, in diesem großen Museum, wo es viele Kunstschätze gibt, die da gesammelt werden. Skulpturen aus Jahrhunderten. Riesige Bilder gemalt, wo du dich fragst, wie viele Jahre haben die Leute daran gesessen, diese Leinwand zu bemalen. Und dann sehen die auch noch schön aus. Unfassbar, was Leute da in Schönheit rein investiert haben. Und dann gab es diesen einen Raum. Diesen einen Raum, wo alle Leute rein wollten. Also es war eh ganz gut gefülltes Museum, aber ein Raum war wirklich vollgepackt. Da wollten alle rein. Wir sind guter DDR-Bürger, da stehen viele Leute an, man will da auch hin, geht man natürlich mit. Es hatte aber einen Grund, warum die Leute alle dahin wollten. An der Seite sahst du so, waren so immer noch ein paar Bilder aufgehangen, hat aber keinen wirklich interessiert, sondern es gab diese eine Säule am Ende des Raumes und da hing dieses eine Bild. Und alle wollten es sich anschauen oder mal ein Foto davon machen. Die Mona Lisa. Jetzt kannst du sagen, ist das Bild schön oder nicht, aber scheinbar haben sich ganz viele Leute darauf geeinigt, das ist besonders kostbar und wichtig. Deswegen ist das Bild auch besonders teuer. Bin auch in diesen Raum gegangen, auf den ersten Blick war ich sehr enttäuscht, weil dieses Bild zum einen so klein ist im Vergleich zu all den anderen Kunstwerken, die du hast, und auf den ersten Blick du dich schon ein bisschen fragen könntest, das ist jetzt allen so wichtig? Kunst und Schönheit braucht ja auch manchmal einen Moment, dass du das auf dich wirken lässt, dass du dir was anguckst. Das lässt sich auch auf Gott übertragen, diese Geschichte, die ich erzählt habe. Gott ist Schönheit und Gott ist kostbar. Aber es braucht einen Weg dazu, dass wir Gott als etwas Schönes und Kostbares empfinden. Bei der Mona Lisa brauchst du einfach Zeit, dich da anzustellen, bis du endlich mal vorgedrungen bist, um dieses Bild zu sehen. Auch Gott ist schön und heilig und es braucht Zeit, über ihn nachzudenken, ihn anzuschauen, zu schauen, wer ist dieser Gott, um seine Schönheit und Heiligkeit zu entdecken. Für die, die bei Kunst gerade ausgestiegen sind, vielleicht geht es ja mit Technik. Es gibt ja Menschen, die sind Autoliebhaber und die sagen, wenn ich dieses Auto aus den 60ern, wenn ich mir diesen Oldtimer zulege, das wäre was. Und dann sieht die Person so einen Oldtimer, schon immer gewünscht, in einer Annonce, und derjenige wird alles Geld der Welt zusammenkratzen, um die einmalige Gelegenheit zu nutzen, diesen Oldtimer zu bekommen, weil er schön ist. Verstehen andere vielleicht nicht, aber für die Person ist es so. Und du wirst alles Geld nehmen, was du hast, weil dieses Auto dir wertvoll ist. Und so stehen die Gestalten und Menschen im Himmel, sagt Johannes, und beten ihren Gott an, weil er kostbar ist. Und je mehr wir uns mit Gott beschäftigen und das, was er für uns getan hat, desto schöner wird er für uns werden und desto mehr werden wir diese Schönheit erkennen. Und dann das Gleiche tun, wie die Leute, die Gott dort anbeten, nämlich die legen ihre Kronen ab. Das heißt, sprichwörtlich übergeben sie ihr Leben, die Kontrolle über ihr Leben ihrem Gott und sagen, du bist alles, dir vertraue ich mein Leben an. Und da geht es nicht um Musikstil, sondern da geht es um unser ganzes Leben. Und das kommt zum Dritten. Was ist Schwerpunkt von Anbetung und praktische Konsequenzen für unser Leben? Jeder, der sagt, okay, unsichtbare Welt, darauf können wir uns einigen, vielleicht auch auf den Begriff Gott. Aber da gibt es noch mehr. Johannes wird noch konkreter, wer dieser Gott ist, wer im Zentrum der Welt sitzt. Und Johannes beschreibt einen Thron, das ist der Herrschaftsthron, der Königsthron, und der ist besetzt. Und er sieht einen sitzen, beschreibt ihn als Löwe und als Lamm. Unter anderem, gibt noch verschiedene andere Begriffe. Es ist derjenige, der heilig ist und vor dem sich alle niederwerfen. Wir haben einen Namen dafür, Jesus Christus, für ihn, der Löwe und Lamm ist. Ich will das etwas entfalten. Jesus ist das geschlachtete Lamm. Der, der ganz unschuldig ist. Der sich geopfert hat wie ein Lamm und sagt, ich liebe euch so sehr, dass ich mein Leben aufgebe, dass ich sterbe am Kreuz. Ich gebe mein heiliges Leben, weil du mir kostbar bist. Und gleichzeitig ist Jesus nicht ein hilfloses Opfer, deswegen das Bild vom Löwen, sondern er ist kraftvoll. Dieser Gott, der sich töten lässt, hat Kraft. Deswegen sagt Paulus im Römerbrief, das Evangelium hat Kraft, das Leben zu verändern. Das Evangelium hat Kraft, aus dem Tod zum Leben zu führen und zu retten. Und nirgends können wir das deutlicher sehen als im Himmel. Das ist der Herrscher aller Welt, ein Lamm und Löwe, und er wird wiederkommen, um diese Welt zu richten. Und alle sitzen um diesen Thron und beten ihn an. Und ich will mit drei Konsequenzen für dein Leben enden. Das erste ist, da sitzt einer auf dem Thron und er hat die Welt in der Hand. Doch wenn sich dein Leben manchmal so anfühlt, ob gibt es dann einen Plan dahinter, läuft dir alles aus dem Ruder? Und auch wenn du das gern hättest, du hast dein Leben nicht völlig unter Kontrolle. Aber er, Jesus, hat's. Und deswegen kannst du dein Leben, deine Krone bei ihm ablegen und ihm die Kontrolle deines Lebens geben. Weil es wird regiert. Zum Zweiten, dieser König, der ist ein Lamm. Er liebt dich so sehr, dass er sein Leben gegeben hat. Und das Schöne ist, auch in deinem Leben werden immer wieder Dinge missglücken. Und wieder werden wir zu ihm kommen dürfen und sagen, hier, das ist mir missglückt. Und der Geliebte wird mit offenen Armen dastehen und auf dich warten. Und je mehr wir Zeit mit dem Geliebten verbringen, desto mehr wird auch unsere Liebe zu ihm wachsen. Er wartet auf dich. Und das Dritte und Letzte, Gott ist schön. Er ist Schönheit. Und diese Dinge in dieser Welt, die uns attraktiv erscheinen, die uns das Leben schön machen, Kunst, Hobbys, Menschen, ich habe für uns viele Beispiele in einer großen Bandbreite gebracht, die sind schön, weil sie der gute Schöpfer uns gemacht hat und wir dürfen die genießen. Aber das Schönste im Leben werden wir nur bei Gott finden und auch nur dort tiefste Zufriedenheit. Und deswegen beten am Ende alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.